Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien Unser Briefkasten und Palästinas Novum und Mysterium. Und nun die Nachrichten. Der iranische Präsident Mesut Pezeshkian hat internationale Institutionen scharf kritisiert, weil sie seiner Ansicht nach die israelischen Aktionen in der Region nicht unterbunden hätten. Auf einer Gedenkveranstaltung für den ehemaligen obersten Führer Ali Khamenei in Teheran sagte Pezeshkian, die internationalen Organisationen hätten geschwiegen, während Israel offen von Attentaten und gezielten Tötungen gesprochen habe. Er warf Israel zudem vor, mehrere Länder anzugreifen und die Instabilität im Nahen Osten zu schüren. Israel hat bei einem Luftangriff auf Gazastadt einen Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt. Trotz seit der 2. Oktober 2000 geltenden Waffenruhe setzte das israelische Militär den Beschuss und die Zerstörung von Gebäuden im gesamten Gazastreifen fort. Die palästinensische Präsidentschaft warnte, Israels Politik des täglichen Tötens im Gazastreifen und die Angriffe illegaler Siedler im besetzten Westjordanland könnten eine unkontrollierbare Eskalation in der Region auslösen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, die kriegssüchtige israelische Regierung dürfe die Region nicht erneut ins Blutvergießen stürzen. In einer gemeinsamen Rede mit dem ukrainischen Premierminister Shehbaz Sharif, pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif in Istanbul sagte Erdogan, Türkei beobachte die Versuche der israelischen Regierung, das US-Iran-Abkommen zu untergraben, genau. Er fügte hinzu, Türkei strebe eine Region an, in der Menschen aller Glaubensrichtungen in Frieden und Sicherheit leben könnten. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney ein Telefonat geführt. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die türk-kanadischen Beziehungen sowie regionale und globale Themen. Erdogan erklärte, man arbeite daran, die Beziehungen zwischen Türkei und Kanada in vielen Bereichen, darunter Handel, Sicherheit, Verteidigungsindustrie und Energie, zu vertiefen und werde die eingeleiteten Schritte fortsetzen. Präsident Erdogan äußerte zudem die Hoffnung, dass der NATO-Gipfel in Türkei zur Stärkung der Zusammenarbeit der Bündnispartner beitragen werde. Im Gespräch gratulierte Erdogan Premierminister Carney außerdem zum Canada Day am 1. Juli. Der ukrainische Präsident Zelensky hat US-Präsident Donald Trump ein Telefonat geführt. Zelensky gab das Gespräch auf dem Social-Media-Account bekannt. Er gratulierte den USA zum 205. Unabhängigkeits- und erklärte, wir hatten ein sehr gutes Telefongespräch. Zelensky dankte den USA für ihre Unterstützung und sagte, wir schätzen Amerikas Unterstützung bei der Verteidigung unserer Unabhängigkeit sehr. Er sagte außerdem, dass sie die jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erörterten und fügte hinzu, es besteht eine realistische Aussicht auf ein Ende dieses Krieges und Amerikas Entschlossenheit wird von entscheidender Bedeutung sein. Wir vereinbarten unser Gespräch während des NATO-Gipfels in Ankara persönlich fortzusetzen. Anderthalb Wochen nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der geborgenen Toten erneut gestiegen. Das venezolanische Informationsministerium teilte mit, dass inzwischen 2954 Leichen geborgen worden seien. Die Suche nach Überlebenden dauere an, allerdings werden tausende Menschen noch vermisst. Unterdessen wurde Kritik an der Übergangsregierung von Präsidenten Rodriguez laut. Überlebende und Hilfsorganisationen warfen den Behörden fehlende Katastrophenvorsorge vor, unter anderem fehle schweres Gerät zur Trümmerbeseitigung, weshalb die Rettungsarbeiten maßgeblich von Zivilisten und ausländischen Helfern getragen würden. Hieß es, hunderte internationaler Rettungskräfte sind aktuell in Venezuela im Einsatz, auch aus Deutschland. Der US-amerikanische Geologische Dienst USGC meldete am 24. Juni, dass Venezuela innerhalb von 39 Sekunden von zwei Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 auf der Richterskala erschüttert wurde. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen schätzte am 26. Juni den direkten Sachschaden durch die Erdbeben auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Am 27. Juni wurden über 68.000 Menschen von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Die Such- und Rettungsaktionen im Land dauern an und es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen wird. Eines der wichtigsten Themen des NATO-Gipfels in Ankara wird der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sein. Im Vorfeld des Gipfels führten US-Präsident Trump und der russische Präsident Wladimir Putin ein Telefongespräch. Der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakov, erklärte, dass Putin zu Beginn des rund anderthalbstündigen Gesprächs, das auf Vorschlag der amerikanischen Seite zustande gekommen sei, Trump und dem amerikanischen Volk zum Unabhängigkeits gratuliert habe. Uschakov sagte weiter, beide Präsidenten hätten an den Beitrag Russlands zur Entwicklung des amerikanischen Staates erinnert und die Bedeutung gegenseitigen Respekts für die gemeinsamen Kapitel der Geschichte beider Länder hervorgehoben. Auch die Allianz während des Zweiten Weltkriegs sei im Gespräch thematisiert worden. Und nun zum Sport. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben Frankreich und Marokko das Viertelfinale erreicht. Frankreich setzte sich gegen Paraguay mit 1:0 durch. Ein Foul-Elfmeter nach Videobeweis von Kylian Mbappé rettete die französische Mannschaft. Marokko besiegte mit Gastgeber Kanada mit 3:0. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Heute gedenken wir an Nasreddin Hoca, den wohl bekanntesten Meister von humoristischen Geschichten in unserem Land. Nach allgemeiner Auffassung lebte er während der Herrschaft des osmanischen Sultans Yıldırım Beyazıt in Akşehir. Er ist eine bedeutende historische Persönlichkeit, die mit viel Witz und Schlagfertigkeit die Menschen sowohl zum Nachdenken anregt, als auch zum Lachen brachte. Es ist nicht eindeutig bekannt, ob die Ereignisse, die ihm zugeschrieben werden, nur einer Person widerfahren sind oder vielleicht mehreren Menschen in verschiedenen Gegenden erlebt haben. Jedoch erhellen die Geschichten über ihn seit Hunderten von Jahren die Menschen sowohl in Türkei als auch über seine Grenzen hinaus. Briefkasten.
Liebe Freunde der Stimme von Türkiye in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, ja, der Sommer ist da mit hohen Temperaturen sogar. Heute ist es 31 Grad Celsius warm tagsüber und 15 Grad Celsius in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 27 und 31 Grad Celsius und nachts liegen die Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad Celsius. Ich hoffe, liebe Freunde, Sie haben schönes Wetter mit angenehmen Temperaturen. Von unserem lieben Freund Bernd Seiser haben wir wieder einen wichtigen Hinweis erhalten. Er schreibt, hinweisen möchte ich schon jetzt auf unsere nächste Teams-Hörerclub-Unterhaltung am Samstag, 11. Juli ab 18 Uhr UTC. Spätere Zuschaltung bis zum Fußball-WM-Spiel um 21 Uhr UTC sollte möglich sein. Also, liebe Freunde, notieren Sie jetzt schon mal. Die nächste Teams-Hörerclub-Unterhaltung findet am Samstag, 11. Juli ab 18 Uhr UTC statt. Meine lieben Freunde, dies ist nicht die letzte Briefkastensendung im Monat Juni, sondern die erste im Monat Juli. Ich will heute den Geburtstagskindern im Monat Juni gratulieren, was ich ja in der letzten Briefkastensendung im Monat Juni gemacht haben müsste. Ich hoffe, die Geburtstagskinder haben Verständnis dafür. Die deutsche Redaktion der Stimme Türkiyes gratuliert unseren lieben Freunden Hans-Peter Themann in Helsa, Thomas Völkner in Nackenheim, Thomas Schneider in Freiburg, Rezana von der albanischen Redaktion von TRT, Peter Fegler in Stralsund, Julian Pries in Lorsch, Theo Ransmann in Ochtrup, Marco Lehner in Pirna, Sebastian Arndt in Remstedt, Margit Wolfram Korn in Stuttgart, Frat Ispir in Türkiye, Franz Latsch in Wels, Josef Klein in Reichswijk, Bernd Rissmann in Westerwald, Betty Sander in Altenkunstadt, Klaus Bothe in Oberstdorf, Markus Keulerz in Madrid, Rüdiger Stroh in Bottrop, Devrim von der TRT-spanischen Redaktion, Gottfried Völger in Kuppenheim, Günter Rabe in Tübingen, Andreas Bündig in Ahrensfelde, Peter Weißengruber in Enns, Dieter Leupold in Leipzig und Chris Edler in Rostock und Maximilian Schenk in Hameln. Ich gratuliere ihm nachträglich zu seinem Geburtstag am 14. Mai. Gemeinsam mit unserem lieben Freund Bernd Seiser wünschen wir den lieben Geburtstagskindern ein schönes und langes und glückliches und gesundes Leben mit ihren Lieben. Am Ende der Sendung kommt wie immer ein schönes Lied für die Geburtstagskinder und an alle Freunde, die irgendeinen Grund zum Feiern hatten. Apropos Geburtstagsgrüße, der liebe Bernd Seiser bedankt sich bei unserem lieben Freund Andreas Israel Lüdecke in Hohenneuendorf für seine Grüße zu seinem Geburtstag und die lobenden Worte. Ja, meine lieben Freunde, unseren Briefkasten öffnen wir heute mit unserem lieben Freund Oliver Füller in Simmern. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit ihm und ich bringe Baklava aus Gaziantep mit. Unser lieber Freund hat uns seinen Juni-Empfangsbericht geschickt. Er empfing am 4. Juni unsere Mittagssendung um 11.30 Uhr UTC mit Simpo 45333. Sein Empfänger ist ein Texum PL 380 mit Teleskopantenne. Seine Bemerkungen zum Empfang, leicht verzerrter Klang und mittelschweres Fading, insgesamt noch befriedigender Empfang. Unser lieber Freund Oliver Füller schreibt uns die Mitteilungen. Liebe Freunde bei TRT, liebe UFUG, zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die schöne QSL-Karte bedanken, mit der mein letzter Empfangsbericht bestätigt wurde. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Einschneidende Ereignisse in meiner Familie raubten mir in den vergangenen 2 Jahren sowohl die Zeit als auch die Kraft, meinem Hobby aktiv nachzugehen. Immerhin habe ich zumindest die Briefkastensendung donnerstags regelmäßig verfolgen können. Jetzt versuche ich es auch wieder einmal mit einem Empfangsbericht zum Neustart. Ich freue mich, dass es die informativen und unterhaltsamen Programme der deutschen Redaktion von TRT immer noch auf Kurzwelle und im Internet gibt und hoffe sehr, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Der Empfang der Mittagssendung auf 15.350 kHz ist zurzeit meistens in brauchbarer Qualität möglich, auch wenn Fading manchmal die Verständlichkeit beeinträchtigt. Für eine Bestätigung dieses Berichts mit einer aktuellen QSL-Karte wäre ich sehr dankbar. Meine neue Anschrift ist ganz oben auf diesem Empfangsbericht zu finden. Ich wünsche der gesamten deutschsprachigen Abteilung alles Gute und einen schönen Sommer. Mit freundlichen Grüßen, Oliver Füller. Lieber Oliver Füller, vielen Dank für Ihren detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer Juni-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt Ihnen. Ich habe mich sehr über Post von Ihnen gefreut und auch darüber, dass Sie wieder aktiver Kurzwelle und die Stimme Türkiyes hören wollen. Ich hoffe, dass die schwierige Zeit endgültig vorbei ist. Lieber Oliver Füller, dass Sie trotz allem donnerstags die Stimme Türkiyes eingeschaltet und die Briefkastensendung gehört haben, hat mich wirklich sehr glücklich gemacht. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Briefkastensendung, die von der Hörerfamilie gemeinsam gestaltet wird. In Zukunft natürlich auch mit Ihnen hoffentlich. Ich freue mich schon auf Ihre Gedanken und Kommentare und Kritiken und Anregungen. Ihre neue Adresse haben wir uns notiert. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Simmern und bleiben Sie gesund, lieber Oliver Füller. Meine lieben Freunde, unsere zweite Station ist heute Herbolzheim. Hier wartet unser lieber Freund Helmut Matt auf uns. Unser lieber Freund hat uns Empfangsberichte, einen Hörerbrief und wieder ein Geschenk geschickt. Der liebe Helmut Matt schreibt: Meine Empfangsberichte, Mittagssendung am 3. und 7. Mai, 11.30 Uhr UTC, Simpo 55544, sehr guter Empfang. Abendsendung am 19. Juni, 17.30 Uhr UTC, Simpo 55544, sehr guter Empfang. Mein Empfänger war ein NRD 545 DSP. Ich benutze eine Wellbrook ALA 1530 LN Magnetic Loop Aktivantenne, die drehbar auf dem Dach unseres Hauses montiert ist. Liebes TRT, liebe UFUK, trotz der großen Wärme will ich mich heute mal wieder melden. Es ist Sommer, jetzt verlagern wir unsere Aktivitäten in die frühen Morgenstunden, weil es da noch kühler ist. Dass ich schon eine ganze Weile nicht mehr geschrieben habe, das liegt unter anderem auch daran, dass es mir gesundheitlich nicht sehr gut gegangen ist. Nach meiner Herz-OP hatte ich ja 3 Wochen lang schlimme Herzrhythmusstörungen. Nachdem diese endlich aufgehört hatten, gab es hier im Herzzentrum noch eine Nachuntersuchung. Schluckecho unter Narkose. Gleich am nächsten Tag schon war dann mein rechter Arm geschwollen und es wurde immer schlimmer. Von der Hand bis zur Achsel war alles dick und prall wie ein Ballon. Beim Arzt wurde dann eine schwere Thrombose diagnostiziert. Mit der Thrombose plage ich mich nun schon seit über 4 Wochen herum. Allmählich klingt sie ab. Ich werde aber noch einige Monate lang blutverdünnende Medikamente nehmen müssen. Ständig ein neuer Mist, mit dem ich mich herumschlagen muss. Ich lasse mich aber nicht so leicht kleinkriegen. Nun, da es mit mir allmählich wieder bergauf geht, höre ich auch wieder mehr Radio. Bei TRT ist die Abendsendung mein Favorit, zumal dort immer guter Empfang ist. Eine Zeit lang kam die 15.350 kHz eher nicht so stark an. Mittlerweile ist aber auch mittags wieder alles okay. Übrigens finde ich eure kulinarischen Beiträge, Köstliches aus dem Balkan und Streetfood Türkiye, klasse. Sie machen Lust auf leckeres Essen. Wir haben unter anderem ein Kochbuch mit dem Titel »Die türkische Küche«, das wir recht oft erfolgreich benutzen. Wir beide, Linda und ich, mögen echtes türkisches Essen sehr gern. Ein Gedicht habe ich auch mal wieder geschrieben, leider kein sehr fröhliches, aber wir leben derzeit auch nicht gerade in einer fröhlichen Zeit. Überall im Land und auch in anderen Ländern Europas beginnen die Menschen immerhin zu erkennen, dass sie Politiker an die Macht gewählt haben, von denen sie an der Nase herumgeführt werden. Schon bis ganz nah an den Abgrund und dass diese unseren lange erarbeiteten Wohlstand zerstören. Ich denke, es ist kein Zufall, was hier passiert. Ich glaube auch nicht, dass Narren herrschen oder dass wir nur zufällig einen BlackRock-Kanzler haben, auch wenn viele Menschen das immer noch nicht wahrhaben wollen. Die hier herrschenden Regierungen folgen einem Plan, der sicherlich nicht auf ihren eigenen Mist gewachsen ist. Vor diesem Hintergrund habe ich die folgenden Zeilen geschrieben. Am Abgrund. Und glaubst du all den roten Mist? Dann wirst du einfach Kommunist. Die SED, neu aufgestellt, wird jetzt als Linkspartei gewählt. Ob rot, gelb, schwarz oder ob grün, man wird dich durch die Kacke ziehen. Das alles stinkt nach Blockpartei, maroder, fauler Einheitsbrei. Im Fernsehen wird uns erzählt, wofür man diese Narren wählt. Von Weitem hört man Satan lachen, weil sie das Land zunichte machen. Man braucht die Russen und den Krieg, schon bald führt man das Land zum Sieg. Wir müssen sparen und verzichten, nur so kann man den Feind vernichten. BlackRock ist Herrscher hier im Land, der Kanzler führt uns an die Wand. Das Volk schaut zu, es ist halt so, und steckt den Finger in den Po. Lieber Helmut Matt, ich habe mich sehr über Post von dir gefreut. Gleichzeitig haben deine Zeilen mich auch besorgt gemacht. Ich hoffe, dass dein wegen Thrombose angeschwollener rechter Arm wieder funktioniert. Meine Schwester hat ein ähnliches Problem am rechten Bein. Auch sie nimmt jeden Tag blutverdünnende Medikamente ein. Sie darf nicht zu lange stehen oder zu lange sitzen. Aber wenn man am PC arbeitet, dann muss man ja lange sitzen. Und wenn sie zu lange sitzt, hat sie starke Schmerzen am Bein. Lieber Helmut, das ist ja eine schöne Überraschung. Ich meine, dass Linda und du gerne türkische Gerichte esst. Was schmeckt euch denn am meisten und welche türkische Gerichte habt ihr schon versucht? Lieber Helmut, vielen Dank für dein Gedicht. Es ist sicherlich nicht falsch, wenn ich sage, dass der Hauptgedanke deines Gedichts für alle Weltstaaten gültig ist, auch wenn man anderer Meinung ist oder andere Lebensauffassung hat oder andere Zukunftspläne hat, sollte man sich auf Politiker und Herrscher verlassen können und sicher sein, dass sie nur das Gute für uns wünschen und planen und praktizieren. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an Linda und nach Herbolzheim. Und bleib bitte gesund, lieber Helmut Matt. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, unsere nächste Station ist Dillingen. Hier besuchen wir unseren lieben Freund Volker Wilschrey. Er schreibt uns: Merhaba, liebe Ufuk. Vielen Dank für weitere sehr schöne QSL-Karten von TRT. Hab mich sehr darüber gefreut. Hoffe, es geht dir gut. Wir waren mal wieder mit dem Bus auf Tagesfahrt, sogar zweimal in diesem Monat. Am 11. Juni ging es nach Grevenmacher in Luxemburg mit einer dreistündigen Schifffahrt auf der Mosel mit der MS Prinzess Marie Astrid, verbunden mit einem ganz ausgezeichneten Essen. Danach hatten wir noch Freizeit in Grevenmacher. Und am 16. waren wir in Straßburg und anschließend zur Weinverkostung im elsässischen Weinort Mittelbergheim und dem Fachwerkstädtchen Obernai. Von der ersten Fahrt ist ein kleiner Bericht fertig und beigefügt. Eine Frage hätte ich auch. Vielleicht kannst du mal ein paar Informationen zu den UNESCO-Weltkulturerbestätten in Türkei berichten. Würde mich freuen. Nun zu meinen heutigen Empfangsberichten. Empfänger Sony ICF SW 7600G mit Sony Aktiv Antenne ANLP1. Empfang am 21. Mai 11.30 Uhr UTC und 11. Juni 17.30 Uhr UTC mit SIMPO 33232. Empfang am 28. Mai 11.30 Uhr UTC mit SIMPO 32222. Am 4. Juni 17.30 Uhr UTC SIMPO 43333. Und Empfang am 18. Juni 11.30 Uhr UTC mit SIMPO 44343. Soweit meine Empfangsberichte. Über eine QSL-Karte würde ich mich freuen. Damit verbleibe ich mit lieben Grüßen auch von Maries und Nadine, dein Volker. Lieber Volker Wilschrey, vielen Dank für deine Empfangsberichte, die wir mit schönen QSL-Karten bestätigen. Und vielen Dank für deinen schönen Reisebericht mit schönen Fotos. Ich freue mich ja immer, wenn ich dich oder Maries oder euch beide auf den Fotos sehen kann. Das macht mich glücklich, wirklich. Ich bin dann immer dabei. Und das Bier hat ja auch gut geschmeckt, finde ich. Meine lieben Freunde, der liebe Volker hat uns seinen Reisebericht Grevenmacher und MS Prinzess Marie Astrid 11. Juni geschickt. Aus Zeitknappheit kann ich leider aus dem Reisebericht nichts lesen, aber ich kann sagen, dass die Reise sehr angenehm und schön war. Und ich schließe mich der Meinung von Volker an, der betont, ein sehr angenehmer und entspannter Tag mit vielen schönen Eindrücken war zu Ende gegangen. Man muss wirklich nicht große Entfernungen zurücklegen, um so schöne Stunden zu verbringen. Lieber Volker, in Artvin, Konya und Fethiye kann man viele Schmetterlinge im Tal der Schmetterlinge bewundern und beobachten. In der Kreisstadt Beypazarı von Ankara gibt es einen wunderschönen Schmetterlinggarten, den vor 2 Jahren mein Bruder mit seiner Familie besuchte. Die Zwillinge Ekin und Nehir waren begeistert, denn viele Schmetterlinge flogen zu ihnen und Ekin und Nehir konnten die Schmetterlinge auf ihren Händen halten. Ich habe sogar Fotos davon. Nun zu deiner Frage, lieber Volker. UNESCO Weltkulturerbe in Türkiye sind historische Bereiche von Istanbul seit 1985. Die Stadt Istanbul hat durch ihre Lage am Bosporus auf 2 Kontinenten große politische, strategische und kulturelle Bedeutung. Dadurch und durch ihre Funktion als Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und des Osmanischen Reiches entstanden zahlreiche bemerkenswerte Bauwerke. Dazu gehören neben der Altstadt die Süleymaniye-Moschee, die Sultan-Ahmet-Moschee, der Topkapı-Palast, die Hagia Sophia, die Kora-Kirche und die Theodosianische Mauer. Nationalpark Göreme und Felsendenkmäler von Kappadokien seit 1985. Im Zuge der frühchristlichen Besiedlung Kappadokiens wurden eine große Anzahl von Kirchen, Wohnungen und ganze unterirdische Städte als Felsbauten in das Tuffgestein der Landschaft eingegraben. Große Moschee und Krankenhaus von Divri 1985. Die große Moschee und das Krankenhaus von Divri bilden einen Gebäudekomplex in der Kleinstadt Divri, der während der seldschukischen Zeit in Anatolien 1228 und 29 von einem Herrscher der Mengücek-Dynastie erbaut wurde. Er zählt zu den bedeutendsten mittelalterlichen Bauwerken in Anatolien. Hattusa, Hauptstadt der Hethiter 1986. Hattusa beim heutigen Ort Boazkale war im 2. Jahrtausend vor Christus die Hauptstadt des hethitischen Großreichs. Neben zahlreichen Tempeln, Festungsbauten und Wohnhäusern gehört dazu das Felsheiligtum von Yazılıkaya. Nemrut Dağ, also Nemrutberg, 1987. Auf dem Gipfel des Berges Nemrut bei Adıyaman errichtete der kommagenische König Antiochos I. im 1. Jahrhundert vor Christus ein Hierothesion genanntes Heiligtum für den von ihm eingerichteten Königskult. Unter dem aus Schottersteinen aufgeschütteten Tumulus wird auch seine Grabstätte vermutet. Xanthos, Leton, 1988. Die antike Stadt Xanthos war im 2. vorchristlichen Jahrhundert Hauptstadt des Lykischen Bundes. Zusammen mit dem dazugehörigen Heiligtum Leton weist sie eine große Zahl einzigartiger lykischer Monumente auf. Pamukkale, Hierapolis, 1988. Die kalkhaltigen Thermalquellen von Pamukkale führten zur Entstehung der berühmten Kalksinterterrassen. Nahe dabei liegt die antike griechische Stadt Hierapolis, die schon im Altertum für ihre warmen Quellen bekannt war. Safranbolu-Stadt, 1994. Die Wohnhäuser, Moscheen, Karawansereien und Medresen Safranbolus sind beispielhaft für die Architektur des Osmanischen Reiches. Archäologische Stätte von Troja, 1998. Die aus über 10 Schichten bestehende Grabungsstätte des antiken Troja ist durch ihre über 4000-jährige Geschichte als Schauplatz des Trojanischen Krieges sowie auch wegen der Ausgrabungen durch Heinrich Schliemann, Wilhelm Dörpfeld und Karl Blegen und Manfred Kaufmann bedeutend. Edirne Selimiye Moschee und ihre Sozialeinrichtungen 2011. Zur osmanischen Selimiye Moschee in Edirne gehört ein Baukomplex mit Medrese, gedecktem Basar, Uhrturm und Bücherei. Der Architekt Sinan bezeichnete das Bauwerk als sein Meisterwerk. Neolithische Stätte von Çatalhöyük 2012. Die steinzeitliche Siedlung in der Nähe von Konya bestand vom 8. bis zum 6. Jahrtausend vor Christus und hatte vermutlich bis zu 2500 Bewohner. Bursa und Cumalı Kızık, die Wiege des Osmanischen Reichs, 2014. Mit den Gräbern der ersten osmanischen Sultane, Osman I. und Orhan I., sowie zahlreichen religiösen und säkularen Brauten repräsentieren Bursa und Cumalı Kızık die Entstehung des Osmanischen Reiches. Pergamon und seine vielschichtige Kulturlandschaft 2014. Die Hauptstadt des Reiches der hellenistischen Dynastie, der Attaliden, war mit ihrer Bibliothek, monumentalen Tempeln, Gymnasien, Theatern und dem Asklepieion ein kulturelles und politisches Zentrum der Antike. Ephesus 2015. Bereits in hethitischer Zeit besiedelt, war Ephesus eine bedeutende römische Stadt, in der auch der Apostel Paulus wirkte. Sie war Standort des Artemisions, eines der 7 Weltwunder. Kulturlandschaft, Festung von Diyarbakır und Hevselgärten 2015. Die Burg und die Stadtmauer von Diyarbakır zählen zu den größten und besterhaltenen Befestigungsanlagen aus antiker Zeit. Sie wurden 349 vom römischen Kaiser Konstantius II. Zur heutigen Stärke ausgebaut. Die Hevsel-Gärten versorgen die Stadt mit Gemüse und Wassermelonen. Archäologische Stätte von Ani 2016. Ani liegt an der türkisch-armenischen Grenze und war im 10. Jahrhundert die Hauptstadt des armenischen Königreiches. Sie galt als Stadt der 1001 Kirchen. Die in Ruinen erhaltenen Bauwerke sind beispielhaft für die mittelalterliche armenische Architektur. Aphrodisias 2017. Die antike Stadt Aphrodisias wurde im 2. vorchristlichen Jahrhundert gegründet und war später Hauptstadt der römischen Provinz Caria. auf dem weitläufigen Stadtgebiet liegen neben vielen anderen gut erhaltenen Ruinen ein Aphrodite-Tempel, ein Theater, ein Boulatherion, ein Tetraphilon und ein großes Stadion. Göbekli Tepe 2018, die prähistorische Fundstätte von Göbekli Tepe nordöstlich von Şanlıurfa wurde 1963 entdeckt, aber erst 1994 in ihrer Bedeutung erkannt. Die Steinkreisanlagen mit T-förmigen Pfeilern, die als stilisierte anthropomorphe Stelen gedeutet werden, stellen ein steinzeitliches Heiligtum dar. Diese älteste Schicht wird ins 10. Jahrtausend vor Christus datiert, eine Zeit der Jäger und Sammler. Aslan Tepe 2021. Der Siedlungshügel Aslan Tepe in der Ebene von Malatya war seit dem 6. Jahrtausend vor Christus bis in neo-hethitische und römische Zeit bewohnt. Bemerkenswert ist vor allem ein als Palast bezeichneter 2000 Quadratmeter umfassender Komplex aus Lehmziegelarchitektur aus der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends vor Christus, wo auch die ersten Schwerter aus Arsenbronze gefunden wurden. Gordion 2023. Holzsäulenmoscheen des mittelalterlichen Anatolien 2023 umfasst 5 mittelalterliche Moscheen aus dem 13. und 14. Jahrhundert in verschiedenen Regionen der heutigen Türkei. Die Moscheen zeichnen sich durch ihre Zusammensetzung aus Mauerwerk und Holzbestandteilen sowie einer auf hölzernen Säulen ruhenden hölzernen Decke aus. Die Eşrefoğlu Moschee, Sivrihisar Großmoschee, Afyon Großmoschee und die Aslanhane Moschee. Die Mahmut Bey Moschee im Dorf Kasaba nahe Kastamonu wurde 1366 vom Mahmut Bey, einem Herrscher des Candaroğlu Beylik, erbaut. Sie ist eine der ersten Moscheen in Türkei mit hölzernen Säulen und einem Holzdach. Sardes und die lydischen Hügelgräber von Bintepe 2025. Die Stadt Sardes war Hauptstadt des Königreichs Lydien und damit Sitz von bekannten Königen wie Giges und Kroisos. Bemerkenswerte Bauten sind unter anderem aus griechischer Zeit der Artemis-Tempel und aus römischer Zeit das Gymnasium und die Synagoge. Nördlich davon liegt am Südufer des Sees Marmara Gölü die Nekropole Bintepe mit über 100 lydischen Tumuli. Der größte ist mit einem Durchmesser von 355 Meter und einer Höhe von 35 Meter das Grab des Alyattes II. Soviel zu deiner Frage, lieber Volker. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an Maries und Nadine und nach Dillingen. Und bleib gesund, lieber Volker Wilschrey. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, raten Sie mal, wo wir jetzt sind. Wir sind in Hildesheim. Und wen besuchen wir hier? Genau, unseren lieben Freund Nuri Streichert. Der liebe Nuri schreibt uns: Hallo liebe Ufuk, diese Woche war sehr anstrengend. Am Samstag schrieb mich Norbert an, Leo war bei einer Veranstaltung und diese Veranstaltung liegt in Hildesheim. Verzeih mir den Ausdruck, natürlich am Arsch der Welt. Oh, Norbert bat mich, ich sollte hinkommen und Leo und seinen Freund Finlay abholen. Natürlich fährt dorthin kein Bus. Jetzt kam Norbert auf die selten dämliche Idee, Leo zu schreiben, er solle zu einem Laden in der Nähe laufen. Ich komme dahin und hole die beiden ab. Also fuhr ich dorthin und wartete. Nach einer Stunde rief ich Norbert an. Er meinte, ich sollte den beiden entgegengehen. Also tat ich das. Sie kamen mir natürlich nicht entgegen. Letztendlich landete ich dort, wo die Veranstaltung war. Dort gab es ein paar Vorführungen von Polizei, Feuerwehr und eine Besichtigung der Kläranlage, aber von Leo und seinem Freund keine Spur. Sie wurden ausgerufen und dann kam eine Mitarbeiterin, die sagte, da waren zwei Jungs, die sagten, sie wollten nach Kaufland. Ich zeigte ein Bild von meinem Neffen und sie erkannte Leo. Also lief ich die ganze Strecke zurück. Leo und Finlay waren natürlich nicht da. Ich rief Leo an, der nicht ans Handy ging. Dann rief ich Norbert an, der wusste auch nicht, wo Leo war, da Leo auch bei ihm nicht ans Handy ging. Also fuhr ich zu Norbert. Als ich dort ankam, saß Leo dort. Sein Freund ist nach Hause gegangen, er ging zu einer anderen Bushaltestelle, natürlich am anderen Ende der Stadt, und kam etwa 10 Minuten vor mir nach Hause. Diese ganze Aktion dauerte 5 Stunden, in der wir nicht wussten, wo Leo war. Sein Handy war vom Daddeln auf 1% runter, darum ging er nicht ans Handy. Das kommt, wenn man dieses Teil nur zum Spielen oder zum Schauen sinnloser Videos nutzt. Ich vermisse die Zeit, als man mit Telefonen nur telefonieren konnte. Im Anhang habe ich 3 neue AQSLs, inspiriert bei Soccer, World Cup und schmierigen Politikern. Liebe Grüße, Nuri. Lieber Nuri Streichert, das muss ja ein sehr stressvoller Tag für dich gewesen sein, wenn es um unsere Liebsten handelt und der eigentliche Plan funktioniert nicht, dann ist man ratlos und voller Stress. Gut, dass du Erfahrungen in solchen Situationen hast und am Ende alles nicht chaotisch endet. Ich hoffe aber, dass der liebe Leo eine Lehre daraus ziehen konnte und beim nächsten Mal, wenn er unterwegs ist, dafür sorgt, dass er erreichbar ist. Weißt du, das Problem ist, auch die Kleinsten fühlen sich als groß und erwachsen. Sie können alles, sie sind Individuen, sie machen alles sehr gut. So etwas war für uns als Kinder nicht gültig, oder? Bei uns war es so, unsere Eltern wissen, was richtig ist und sagten uns, was wir zu tun hatten. Zeiten ändern sich. Ich glaube, weder das eine noch das andere ist richtig. Irgendwie die Mitte ist am besten. Was denkst du, lieber Nuri? Und was denken andere Freunde darüber? Lieber Nuri, vielen Dank für deine neuen AQSLs. Mir haben alle gefallen. Trump, Soccer, die Fußballspieler, Frankreich, Annahme verweigert, Donald Trump als Freiheitsstatue, die aber von Frankreich nicht angenommen wird. Toll, diese Idee. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Hildesheim und bleib gesund, lieber Nuri Streichert. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, heute besuchen wir auch unseren lieben Freund Franz Schanzer in Niederschrems, Österreich. Unser lieber Freund hat uns seinen Juni-Empfangsbericht geschickt. Er empfing am 25. Juni um 11.30 Uhr UTC, unsere Mittagssendung mit Simpo 54544. Sein Empfänger ist ein Uniden CR 2021 mit Aktivantenne. Der liebe Franz Schanzer schreibt uns: Wertes Team von Radio TRT Ankara, liebe UFUG, ich übersende wieder einen Empfangsbericht. Der Empfang war gut mit leichtem Fading. Nach der Schafskälte kommt der Jahrhundertsommer. Es ist die zweite Woche sehr heiß bei uns. Heute haben wir 36 Grad. Oh, oh. Es wurde in Österreich Hitzealarm für bestimmte Landesteile ausgerufen, denn am Sonntag soll die 40-Grad-Grenze angekratzt werden. Regen wäre schon dringend notwendig. Aber bei euch in Türkei ist es ja auch schon sehr sommerlich. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer, Niederschrems. Über Franz Schanzer, ja, auch in Türkei werden die Temperaturen die 40-Grad-Grenze überschreiten am Wochenende. Schwierige Zeiten, vor allem für Kinder und kranke Menschen und alte Menschen. Lieber Franz, ich danke dir für deinen detaillierten Empfangsbericht, den wir mit unserer Juni-QSL-Karte bestätigen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Niederschrems in Österreich und bleib gesund, lieber Franz Schanzer. Meine lieben Freunde, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Für die Geburtstagskinder kommt jetzt ein Tango mit dem Titel Neşeli Tango, der heitere Tango, gesungen von Erdener Koyutürk. Ich hoffe, dieser Tango gefällt uns allen. Ich wünsche allen Freunden alles, alles Gute bis zur nächsten Briefkastensendung, nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz, mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie nicht, liebe Freunde, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Getsche moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşça kalın. Tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, neşeli, neşeli tango. İşte şimdi tango, aşkın sırrı tango, kalp.
dem kalbe tango, neşeli neşeli tango. Şöyle neşeli bir tango yapalım dedik, gözlerimizin içine bakalım dedik. Ellerimizle birleşip adım adım, kalpten kalbe giden yolu bulalım dedik. Şu an bak senin oldum, adım adım tango, kalpten kalbe tango, duygum sevgim tango, aşkım gerçeği tango. Şöyle gönülden bir tango yapalım dedik, tango ile coşalım ve taşalım dedik. İçimizi ısıtıp adım adım, güneşe giden o yolu bulalım dedik. Tango ile okyanuslar geçelim dedik, yıldızlara giden yolu seçelim dedik. Kalplerden dudaklara yudum yudum, tango pınarından aşkı içelim dedik. Sevgiyle, gönlümdeki umut ile seni tanıdım, yeniden doğdum, ruhumla şu an bak senin oldum.
Briefkasten.
Tagebuch Palästina.
Wir sind am Ende unserer Sendereihe angekommen. Nach Wochen, in denen wir den Spuren der Wörter gefolgt sind, von Stadt zu Stadt und von Mensch zu Mensch gereist sind, öffnen wir nun den Vorhang zum letzten Kapitel dieser langen Reise. Doch diesmal sind wir nicht hier, um eine Geschichte zu erzählen. Wir sind hier, um uns voller Respekt vor einem tief verwurzelten kollektiven Gedächtnis zu verneigen. Diesmal haben wir keine Eile. Die Sätze dürfen langsamer werden. Die Welt darf für einen Augenblick verstummen und einfach nur zuhören. Musik. Stellen Sie sich das Geräusch eines Schlüssels vor. Können Sie es hören? Es ist nicht nur das gewöhnliche Klirren von Metall. Wir schreiten das Jahr 1948. Als Menschen ihre Häuser und ihre Heimat verlassen mussten, schlossen sie ihre Türen ab und bewahrten die Schlüssel sorgsam bei sich auf. In ein paar Tagen kommen wir wieder zurück, sagten sie beim Aufbruch. Doch die Wege, die sie einschlugen, führten sie in ein Exil, das Jahrzehnte dauern sollte. Heute stehen manche dieser Häuser vielleicht nicht mehr. Vielleicht weht nur noch der Wind über ihre ehemaligen Standorte. Vielleicht sind ihre Mauern längst eingestürzt. Doch jene rostigen Eisenschlüssel, die in den Taschen getragen und von Generation zu Generation weitergegeben wurden, haben nichts von ihrer Bedeutung verloren. Rost befällt nur das Eisen. Das unerschütterliche Gefühl der Zugehörigkeit im Herzen eines Menschen rostet niemals. Dieser Schlüssel ist das zeitlose Versprechen einer Tür, die eines Tages wieder geöffnet werden wird. In vielerlei Hinsicht gleicht Palästina einem Olivenbaum, einem Baum mit tiefen Wurzeln, der sich im Wind beugt, aber niemals seinen Boden aufgibt. Wohin man auch in Palästina geht, begegnen einem jene jahrhundertealte Stämme, die ihre Kronen dem Himmel entgegenstrecken. Sie haben Kriege erlebt, Trennungen, Vertreibungen und lange Zeiten der Stille. Ganz gleich, wie oft ihre Äste gebrochen oder ihre Stämme verletzt wurden, ihre Wurzeln sind so fest mit dem tiefen, dunklen Herzen der Erde verbunden, dass man sie nicht herausreißen kann. Denn der Olivenbaum ist dort nicht bloß eine Pflanze. Er ist eine in den Boden eingeschriebene Besitzurkunde. Er ist Erinnerung. Diese Bäume lehren Geduld. Selbst wenn ihre Stämme Narben tragen, treiben sie jeden Frühling neue Triebe aus und werden so zum würdevollen Sinnbild eines Lebens, das sich beharrlich gegen alle Widrigkeiten behauptet. Und Jerusalem, jene uralte Stadt, in deren Kuppeln die Geschichten ihren tiefen Schlaf hält und deren steinerne Gassen noch immer die Spuren der Propheten tragen. Eine Stadt, aus deren alten Toren am Morgen der Duft von Kaffee aufsteigt und in der sich am Abend die Gebete mit dem Himmel verbinden. Gaza, die Stadt der Menschen, die gelernt haben, mit Blick auf das Meer zu leben. Ein Ort, an dem Kinder selbst zwischen den Trümmern Fußball spielen und Mütter weiterhin ihre Tische decken. Eine Stadt von Menschen, die selbst inmitten von Belagerung und Entbehrung niemals aufgehört haben, den Blick zum Himmel zu richten. Jaffa, jene schöne Küste, an der sich der Duft von Orangen in Erinnerung verwandelt hat. Akko, der alte Wächter, dessen unbeugsame Mauern den Wellen trotzen und seit Jahrhunderten der Zeit die Stirn bitten. Und Haifa, jene einsame Stadt, die von ihren Hügeln aus auf das Meer blickt und dabei auf ihre Kinder in der Ferne zu warten scheint. Sie alle sind die verletzten Seiten eines einzigen Ganzen. Und Palästina ist nicht nur ein geografischer Ort. Es ist die lange Geschichte, die Menschen in ihren Herzen tragen. In dieser Geschichte gibt es Exil und Flüchtlingslager. Es gibt unvollendete Kindheiten, Trennungen und endloses Warten. Es gibt Gefängnisse und lange Phasen bedrückender Stille. Doch zwischen all dem gibt es auch das Leben, das Brot, das eine Mutter backt, den Traum eines Vaters von der Rückkehr nach Hause, den Schüler, der im Dunkeln lernt. Es gibt die klagenden Rufe beim Abschied von den Toten ebenso wie die Jubelrufe auf Hochzeiten. Es gibt Kinder, die am Meer entlanglaufen und lachen. Denn die Menschen in Palästina tragen nicht nur das Leid auf ihren Schultern. Sie tragen auch das Leben weiter. Vielleicht ist die stärkste Stimme dieser Geschichte die Stimme der Kinder. Denn Kinder verkörpern eine Zukunft, die selbst Kriege nicht vollständig zum Schweigen bringen können. Ein Kind, das inmitten einer zerstörten Straße ein neues Spiel erfindet. Ein Kind, das vor einer zerbrochenen Mauer ein Bild zeichnet. Ein Kind, das zum Himmel schaut und noch immer träumen kann. Manchmal ist genau das Hoffnung, ein Leben, das trotz allem weitergeht. Und dann erklingt mitten in diesem Atlas voller Trauer die Stimme eines Kindes. Sie ist das Erschütterndste und zugleich das Unbezwingbarste überhaupt. Alle Panzer dieser Welt, alle Mauern und Barrikaden reichen nicht aus, um das Lachen eines einzigen Kindes, seine klare und unverlässliche Stimme zum Stummen zu bringen. Die Stimme eines Kindes ist die Botschaft jener besseren Tage, die die Zukunft diesen Menschen noch schuldet. Jener frische Atem, der alle unvollendeten Geschichten eines Tages vollenden wird, wächst bereits in den Herzen dieser Kinder. Selbst die Hoffnung, von der wir sprechen, keine romantische Hoffnung wie aus Märchenbüchern. Sie ist die Hoffnung jener Menschen, die zwischen den Trümmern mit blutenden Knien wieder aufstehen, dem Schmerz widerstehen und dem Dunkel ohne Zögern entgegentreten. Liebe Zuhörer und Zuhörer, während dieser Sendung haben wir über Städte gesprochen, über Geschichte, über Exil und Widerstand. Wir haben über Tische voller Brot, über Lieder und über das Schweigen gesprochen. Doch in all diesen Geschichten gab es eine Konstante, den würdevollen Kampf eines Volkes nicht vergessen zu werden. Manche Völker versuchen nicht nur ihr Land zu bewahren, sondern auch ihre Erinnerung. Und genau das tut Palästina seit vielen Jahren. Noch heute gibt es alte Schlüssel, die sorgfältig in Schubladen aufbewahrt werden. Noch heute hängen Fotos längst verlassener Häuser an den Wänden. Noch heute gibt es ältere Menschen, die an ihre Rückkehr glauben und Familien, die ihren Kindern die Namen jener Städte beibringen, in denen sie einst geboren wurden. Manche Geschichten bleiben unverändert, doch sie werden niemals vergessen. Vielleicht ist Palästina müde geworden. Vielleicht wartet es schon viel zu lange. Doch seine Erinnerung steht noch immer aufrecht. Und eine Geschichte endet nicht, solange es Menschen gibt, die sie weitererzählen. Damit sind wir am Ende unserer Reihe Tagebuch Palästina angekommen. Woche für Woche haben wir versucht, mit Worten eine Brücke zu schlagen. Und wir haben verstanden, eine Geschichte endet nicht, solange es Menschen gibt, die sie erzählen. Menschen, die ihre Erinnerung mit bloßen Händen in den Stein eingravieren. Palästina mag müde sein, es mag viele Wunden tragen, doch seine Erinnerung steht noch immer aufrecht und unbeugsam. Mit dem leichten Wind, dem fernen Klang einer niemals verstummenden Kinderstimme und dem Rascheln der Olivenblätter lasse ich Sie nun zurück. Bewahren Sie Ihre Erinnerung, bleiben Sie voller Hoffnung, bleiben Sie der Gerechtigkeit verbunden. Auf Wiederhören.
Tagebuch Palästina.
Geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
This is the Voice of Türkiye. This is the Voice of Türkiye.